Rockantenne. Heimatklänge.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Löbi und es freut mich sehr, dass ihr heute wieder alle mit dabei seid. Und heute freue ich mich, heute haben wir eine Band zu Gast, die ganz sicher jeder von euch kennt. Sie gehören zu den Big Playern des deutschen Mittelalterrock. Und ich freue mich jetzt sehr, mit Timo von Saltatio Mortis zu reden. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, hallo zusammen. Sehr, sehr schön, dass ich eingeladen wurde. Freue mich endlich in diesen heiligen Hallen mal mit euch zu reden.
Ihr feiert dieses Jahr euer 20-jähriges Bandjubiläum. Das ist ein echter Meilenstein. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch dazu.
Dankeschön.
Ihr habt ja damals angefangen als eine Straßenband und jetzt seid ihr mit Gold ausgezeichnet worden und habt Nummer 1 Alben. Hättest du dir das vor 20 Jahren gedacht?
Nie im Leben. Nie im Leben. Also vor 20 Jahren war das so, ach Gott, es war eine andere Welt. Wir hatten Dudelsäcke, wir waren laut, wir waren unterwegs und... Ja, dass das überhaupt jemals eine Band gibt, geschweige denn eine erfolgreiche Band, das war schlicht nicht absehbar. Also wenn mir jemand mal erklärt hätte, dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene, dann hätte ich gesagt, ja, hör auf, Drogen zu nehmen.
Was ist euer Geheimnis? Also was meinst du, was war bei euch entscheidend, dass ihr dann doch so groß geworden seid?
Ah, das sind viele Dinge. Also sicherlich Wille und Vision, das ist sicherlich so ganz, ganz klar ein Ding. Wir wussten irgendwann so nach den ersten paar Jahren, zusammenraufen. Wir wollen eine Band. Wir wussten, was für Musik wir machen wollten. Wie gesagt, es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir da waren, aber dann war klar, das wollen wir tun. Und ich glaube, so ein Ziel, ein gemeinsames Ziel ist absolut wichtig. Dann das Zweite, wir haben relativ früh erkannt, wie wichtig das Miteinander reden ist. Mhm. Ich kenne viele Bands, die mehr übereinander reden als miteinander. Und wir haben uns relativ schnell angewöhnt, regelmäßig Runden zu machen, in denen wir uns auskotzen, in denen wir auch nochmal reden, sind wir eigentlich noch on track? Stimmt unser Ziel noch? Stimmen unsere Ziele noch miteinander? Und ich glaube, der dritte Punkt war dann, in so einer Gruppe, auch gerade mit so vielen verschiedenen Menschen, gibt es natürlich, jeder hat seine Stärken, jeder hat auch seine Schwächen. Und je offener man zu seinen Schwächen stehen kann und je bereitwilliger man das akzeptiert, dass jemand anders die eigenen Schwächen backt und umgekehrt bereit ist, die Schwächen von jemand anderem zu backen, desto eher wird da draußen Team. Und ich glaube, das hat es dann zum Schluss gemacht, dass wir trotz vielen Rückschlägen dann doch irgendwann erfolgreich waren.
Ja. Ihr könnt euch auch nach wie vor alle sehr gut riechen, oder? Also jetzt seid ihr ja doch dann teilweise eben schon 20 Jahre in der Band zusammen, aber ihr seid nach wie vor alle Freunde?
Ich bin mir nicht sicher, ob riechen das richtige Wort an der Stelle ist. Wenn man mal mit den Kollegen zu lang im Nightliner ist, dann weiß ich nicht, ob ich riechen kann. Aber wir verstehen uns gut. Also das würde ich auf jeden Fall unterschreiben.
Ja, und also 20 Jahre Bandgeschichte, großartig. Und gerade in diesem 20. Jahr ist heute natürlich ein besonderer Tag für euch. Heute kommt euer neues Album raus oder ist rausgekommen. Also man kann sich jetzt schon anhören und kaufen, Für immer frei. Auch dazu nochmal herzlichen Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank.
12. Album in 20 Jahren, das ist eine ganz schöne Quote. Was ist denn da, also wieder selbe Frage, was ist denn da euer Geheimnis, dass ihr so konstant doch neue Musik rausbringt, die dann ja auch noch gut ist?
Arbeit, Arbeit, Arbeit. Also letztendlich, man hat ja gerne das Bild vom faulen Künstler, der die Füße hochlegt und darauf wartet, dass eine der Musen vorbeikommt und ihn küsst. Ja gut, wer hätte das nicht gern? Allerdings, ich kenne tatsächlich keinen erfolgreichen Künstler, also wirklich keinen ohne Ausnahme, dessen Geheimnis nicht einfach harte Arbeit ist. Ich glaube, es geht im Wesentlichen erstmal um Quantität. Das heißt, wenn man Songs schreibt, dann schreibt man am besten viele davon. Und dann sortiert man sie und die halt nix sind, fallen raus. Mhm. Und die gut sind, die kommen weiter eine Runde. Und das ist eigentlich genau der Weg, wie man eine Platte schreibt, durch Fleiß. Und dann irgendwann bleibt was hängen. Und wenn dann noch ein paar gute Ideen und ein paar schöpferische Funken dazukommen, dann wird es rund. Aber die kommen eben nicht von alleine. Das ist, glaube ich, der ganz, ganz große Trugschluss.
Das heißt, ihr habt noch eigentlich ja dann ziemlich viele Schätze rumliegen, oder? Oder vermeintliche Schätze, die es vielleicht nie auf ein Album geschafft haben?
Ich sage immer wieder, es gibt einen guten Grund, warum die Songs nicht auf dem Album sind. Und wir hatten jetzt ja mit dem Metal Hammer so ein schönes Projekt gemacht. Wir haben ein paar, was wir auch noch nie gemacht hatten, ein paar Songs ausgegraben in ihrer Studioversion, also in irgendeinem Zwischenstand. Mhm. Und natürlich gibt es Hörer, die dann sagen, oh, die Version ist aber viel, viel besser als die auf der Platte ist. Das, okay, Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Aber aus einer rein professionellen Sicht habe ich so beim Durchhören dieser alten Studio-Zwischenstände schon gedacht, ja, gut, es gab immer gute Gründe, warum man sich den Song nochmal vorgenommen hat. warum er nochmal dran gefeilt hat, warum er praktisch in der Form nicht auf der Platte ist. Und das geht mir, wenn ich jetzt so unseren Leichenkeller mal betrete und durchhöre, geht mir es auch regelmäßig so, dass ich sage, ja, gute Gründe, warum die damals nicht auf die Platte gekommen sind.
Okay, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, diese EP oder dieses kleine Mini-Album, das sie mit Metal Hammer gemacht hat, namens Sons of Saltatio, ne? Mhm. Seid ihr, also ich nehme an in Anspielung auf Sons of Anarchy, ja?
Niemals, das war reiner Zufall. Ich kenne diese Serie gar nicht.
Also ich sehe, du bist Fan?
Boah, Fan bin ich jetzt. Ich tue mir mit dem Wort Fan immer ein bisschen schwer. Ich hab sie geguckt, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe sie gar nicht ganz fertig geguckt. Ich glaube, es lag aber gar nicht daran, dass es mich nicht gecatcht hat, sondern da kamen dann andere Dinge, die ich wichtiger fand.
Ich habe die Serie gerade angefangen, also ich fand es dann nur sehr lustig, ein lustiger Zufall. ihr werdet, also bleiben wir beim neuen Album, für immer frei. Ihr werdet da ja einen Großteil, nehme ich an, schon, also vor Corona geschrieben haben, weil es ja schon klar war, dass ihr auch auf Tour gehen wollt damit und dann kam ja das alles mit Corona. Ja. Trotzdem, der Titel Für immer frei stand ja auch schon fest, aber er passt ja sehr gut.
Tatsächlich, wir haben ein bisschen die Tendenz, das ist uns jetzt schon 2-3 Mal passiert in unserer Geschichte, dass wir, ich sag mal, große gesellschaftliche Themen ein bisschen schon vorweggenommen haben beim Songschreiben, unfreiwillig. Also wir hatten einen Song gemacht, das war 2011, da ging es um Atomkraft beziehungsweise die Risiken von Atomkraft und wir waren praktisch gerade mit den Aufnahmen fertig, dann passierte Fukushima. Oi. Und wir steckten ja dieses Mal noch mitten in den Aufnahmen, als die Pandemie losging. Und ich glaube, diese Freiheitsmetapher, die sich durch alle Songs zieht, passt natürlich extrem gut zum pandemischen Geschehen gerade. Wenn ich die Diskussion verfolge darüber, soll ich eine Maske tragen, muss ich eine Maske tragen, das ist doch doof, dann ist natürlich eine Maske völlig klar ein Einschnitt in die eigene Freiheit. Nicht mehr in Clubs gehen zu können, das ist ein Einschnitt in die eigene Freiheit, ganz klar. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn jeder jetzt seine Freiheit bedingungslos auslebt, gefährden wir das Leben anderer Leute. Das heißt, wir gefährden auch deren Freiheit und deren Recht im Prinzip, ihr freiheitliches Leben zu leben. Das heißt, im Prinzip sind Freiheiten immer Verhandlungsprozesse. Und im Prinzip geht es in der ganzen Platte immer wieder darum. Also von der nordischen Mythologie, vom Gott Loki, der sich von seinen Ketten befreit und den Weltuntergang auslöst, bis hin letztendlich zu dem, warum können so viele Menschen heutzutage ihre Freiheit nicht mehr aushalten? Warum kommt der Ruf nach autoritären, starken Herrschern zurück, wobei wir doch so viel Freiheit haben und deren einziges Versprechen ist, diese eben zu beschränken? Ich glaube, diese Freiheitsproblematik ist eben nicht einfach zu beantworten. Und da, finde ich, haben wir einen schönen Weg gefunden, das in sehr vielen verschiedenen Blickwinkeln und Songs zu verarbeiten.
Ja. Nee, nur inhaltlich, finde ich, passt die Scheibe echt gut in die Zeit, sondern ich finde auch rein vom Feeling her musikalisch. Also ich muss sagen, als ich es jetzt gehört habe, es tut gut. Es tut einfach gut, diese Scheibe gerade zu hören. Also Alright. Es ist so viel, es steckt so viel Positives auch drin und so viel Kraft und einfach, ja, also ich hatte heute Morgen, als ich es mir das erste Mal wirklich komplett auch nochmal durchgehört habe, einfach gute Laune und habe mich richtig auf das Interview gefreut, weil es ist eine ganz tolle Scheibe geworden.
Vielen, vielen Dank, das freut mich sehr. Und ich glaube, das ist auch so ein vielleicht über die letzten 3 Alben so ein kleiner Entwicklungsweg. Wir haben mit der Zirkus Zeitgeist, das war eine sehr dunkle Platte, die war natürlich auch geprägt durch die abzeichnende Entstehung der neuen rechten Strukturen und mit viel Zorn auch geschrieben sicherlich und auch mit viel Düsternis. Und im Folge dieser Platte haben wir dann letztendlich gesagt, naja, wo Schatten ist, ist auch Licht. Und es ist völlig falsch, sich nur auf den Schatten zu fokussieren. Und im Prinzip ist das auch immer wieder ein neuer Verhandlungsprozess in der Band. Wie viel Kraft und Macht wollen wir den düsteren Themen geben? Und wie viel Kraft und Macht wollen wir den Lichtthemen geben? Und ich glaube, da ist uns jetzt bei Für immer frei eine wirklich schöne Mischung geglückt.
Ja, auf jeden Fall. Nee, also hat mich wirklich begeistert. Und dann tauchen wir doch auch, glaube ich, ein paar Songs, wenn wir eh schon dabei sind. Für immer jung ist bei unseren Hörern auch verdammt gut angekommen. Also da sind tatsächlich, sobald wir den gespielt haben, gleich die Mails reingeflattert. Ey, könnt ihr die Nummer spielen?
Geil.
Und ich finde, die Nummer wirkt gerade jetzt auf so einer Scheibe zum 20. Bandjubiläum ebenso wie so ein bisschen nostalgischer Rückblick auf die letzten 20 Jahre für euch auch. Habe ich das so richtig verstanden gefühlt?
Ganz klar. Ich meine, du siehst ja, die Haare sind mittlerweile grau. Und nicht nur der Körper verändert sich, der Geist verändert sich ja mit. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, an die Zeiten, wo die Welt zu klein war und die Nächte zu kurz. Und mittlerweile ist es halt so, dass auch da geht es letztendlich wieder um Freiheit, diese jugendliche Freiheit, die jetzt aus meinem Blick des etwas Älteren auch vielleicht nicht richtig reflektierte Freiheit, dann praktisch in diese Peter Pan-Metapher zu verpacken. Weil Peter Pan ist ja eigentlich ein, wie ich persönlich finde, ein eher tragischer Charakter. Ich meine, der Mann, der sagt, ich möchte nie erwachsen werden. Das ist eine, und die Folgen letztendlich für sich und für seine Umwelt, für die Menschen und Gestalten, mit denen er zu tun hat, sind eher dramatischer Natur. Und ich finde, es kommt schon irgendwann der Punkt im Leben, wo man darf ja immer noch ein bisschen Peter Pan sein. Man darf ja immer noch sein Kind haben. Man muss es vielleicht auch. Und dennoch gibt es den Moment, wo man sich dann einfach unweigerlich entscheiden muss, übernehme ich Verantwortung? Übernehme ich Verantwortung für mich erstmal? Das ist ja vielleicht auch so ein Distinktionskriterium zwischen Erwachsenen und Nicht-Erwachsenen. Bin ich bereit, für meine Handlungen und die Konsequenzen meiner Handlungen einzustehen, mir Gedanken darüber zu machen? Und letztendlich ganz, ganz deutlich wird das Ganze natürlich, wenn man dann selber Vater wird oder Eltern wird. Und gerade während wir sprechen, warte ich sozusagen minütlich auf den Anruf, dass es losgeht. Ich habe vielleicht heute Doppel-Release-Day.
Ja? Ja. Ja. Und herzlichen Glückwunsch.
Nein, noch nicht. Noch ist es.
Also, sag mal nicht, ne?
Genau, noch nicht. Also, es wird vielleicht jetzt dann aber bald losgehen. Also, die Anzahl.
Herzlichen Glückwunsch zum Album-Release und für alles andere drücke ich dir ganz fest.
Jawohl, genau so machen wir es. Und die Fragen natürlich dann, wenn man so 20 Jahre Rock'n'Roll in den Knochen hat, zu sagen, will man Vater werden? Ist man bereit, im Prinzip diese Verantwortung zu tragen? Das schwingt natürlich in diesem Lied ganz klar mit. Ja. Es ist wie alles Autobiografie. Also wer die 12 Platten durchhört, weiß mehr von mir, als mir lieb ist.
Der beste Therapeut ist, ein Album rauszubringen, oder wie?
Es zwingt einen definitiv, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, jedes Mal, ja.
Ein Song, der mich total überrascht hat, der mich aber auch total gefreut hat, war Mittelfinger Richtung Zukunft. Da habt ihr euch ja tatsächlich einen Kollegen von uns ins Boot geholt, der Henning, der ja bei uns auch einmal im Monat moderiert. Wie kam es denn erstmal dazu, dass ihr den Henning damit reingeholt habt?
Oh, jetzt würde ich ja gerne irgendwelche völlig wundervoll farbig ausgemalten Geschichten erzählen. In Wahrheit war es so, dass Henning im Nachbarstudio war. Das sind ja mehrere Studios in dem Hof, wo wir aufnehmen. Und wir haben ihn einfach ganz stumpf an der Kaffeemaschine getroffen. Und da wir ja praktisch gerade in den Geburtswehen der Crossover-Nummer waren, haben wir gedacht, boah, da ist sozusagen derjenige, der das deutsche Crossover mit erfunden hat. Und dann haben wir ihn einfach rübergeholt und haben, wir kennen Henning natürlich schon Jahre, gell? Und dann habe ich gesagt, sag mal, nimm mal deinen Kaffee mit, musst dir was vorspielen, kannst dir vorstellen, dazu was zu machen. Das war also wirklich ganz kurzer Dienstweg sozusagen.
Ja, ich muss sagen, ich bin mit offenem Mund dran gesessen. Ich habe die Nummer eingeworfen und habe mir so gedacht, okay, geiles Riff, mal schauen, was Henning macht. Okay, Henning macht Henning, dann kamen noch Swiss und die anderen drauf und dann musste ich Pause machen. Und dann bin ich in die Musikredaktion und habe gefragt, unser Musikchef, hast du schon mal Mittelalter-Rock-Crossover mit Deutschrap und Henning gehört? Und er so, na. Und ich so, ich auch nicht. Aber es funktioniert und es ist richtig geil. Ich muss sagen, es ist tatsächlich noch nicht, aber ich bin mir sicher, das wird ja bei uns auch das Album der Woche, wo wir dann jeden Tag 2 bis 3 Nummern spielen. Der wird, also ich setze mich persönlich dafür ein, weil die Nummer hat mich richtig weggeballert. Auch der Song passt ja wieder zur Zeit und ist ja sehr gesellschaftskritisch auch wieder, ne?
Ja, das ist mir persönlich auch wichtig. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich so der Haupttexter über die vielen Jahre jetzt. Ja. Und das ist auch so mein, wenn es sowas wie eine Mission gibt oder ein persönliches Ziel, ist es auch immer, diese Fahne hochzuhalten. Ich finde, wir haben das Privileg als Band, regelmäßig Gehör zu finden. Und ich finde, damit geht automatisch auch die Verpflichtung einher, sich nicht wegzuducken, wenn die Themen unangenehm werden. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, wer im Moment gerade den Atomkoffer der USA in seinen Händen hält, puh.
Ja.
Genau.
Schlägt ja praktisch dann, also Linien im Sand ist ja dann auch nochmal Richtung Nationalismus und Patriotismus so ein bisschen eine Watsche, ne?
Absolut. Ich meine, das treibt mich eigentlich schon, ich glaube, das treibt mich um, seit ich noch in der Schule war. Ich finde also erstens, wenn es ein Wir gibt, also wir Bayern, wir Badener, wir Deutschen, dann gibt es halt auch immer ein die anderen. Und es liegt ja einfach in der Natur der Sache, dass wir natürlich immer toll sind und die anderen haben ja immer irgendwas, was nicht so toll ist. Und dabei übersieht man natürlich, dass es dann, die anderen sind ja auch eine Gruppe, für die wir vielleicht nicht so toll sind. Und allein in dieser Gruppenunterscheidung liegt schon einfach so viel Sprengkraft, so viel unnötige Sprengkraft.
Ja.
Es gibt ein ganz tolles Experiment aus der Sozialpsychologie. Da hat man zufällige Leute in Gruppen aufgeteilt und hat ihnen dann einen Test vorgelegt. Da ging es um Kunst und sie sollten praktisch einfach Kunst bewerten. Und dann hat man gesagt, du bist eher der Klee-Typ und du bist eher der Kandinsky-Typ. Mhm. War aber rein zufällig zugeteilt. Also es hatte nichts mit dem Fragebogen zu tun. Egal, was du angekreuzt hast, du bist per Zufallsgenerator in einer der Gruppen. Und hinterher haben die Gruppen ein Spiel miteinander gespielt und da konntest du eben Leute bevorteilen oder benachteiligen. Du konntest unfair spielen. Und dann mal einfach gemessen, wie diese Leute ihre eigene Gruppe bevorzugt haben, beziehungsweise die anderen unfair behandelt haben. Wenig überraschend, die Leute haben tatsächlich ihre eigene Gruppe bevorzugt und die anderen haben sie benachteiligt. Und jetzt Achtung, obwohl die rein zufällig entstanden ist, diese Gruppe. So, und jetzt gucke ich mir das Ganze an. Was haben wir denn? Wir haben eine Grenze. Ich lebe in Baden oder ich habe in Baden lang gelebt. Fluss ist eine natürliche Grenze. Aber mal ganz ehrlich, nur weil ich plötzlich auf der linken Seite des Rheins bin und damit tendenziell, also eigentlich in Frankreich, habe ich doch mit den Menschen dort ganz viel gemeinsam. Die trinken gern guten Wein, die essen ihren Flammkuchen, ich komme gern rüber, ich bin da gerne Gast. Ich freue mich, wenn die auf der anderen Seite uns besuchen kommen. Und mittlerweile lebe ich in der Schweiz, hier gibt es drei Sprachen. Hier gibt es Italienisch, hier gibt es Französisch, hier gibt es Deutsch, Rätoromanisch eigentlich auch noch. Und das Land funktioniert auch, man kann hier trotzdem miteinander reden. Ich finde es so schade, dass wir Menschen herabwürdigen, abwerten und benachteiligen, nur weil sie eine andere Nationalität, eine andere Hautfarbe haben. Das sind völlig willkürliche Setzungen. Eine Grenze, dass die da verläuft, wie sie läuft, das ist Zufall letztendlich. Nicht mehr, nicht weniger.
Aber dann finde ich Linien im Sand tatsächlich eine schöne Metapher, weil die kann man ja auch verwischen.
Eben, absolut. Das ist die Idee dabei. Es ist so, dass letztendlich, und wenn man sich dann halt noch überlegt, das ist so, das schwingt ja in dem Lied mit. Ich finde den Begriff Vaterland auch schon ganz, ganz furchtbar. Ich meine, welcher Vater, wir haben es gerade davon, ich werde gerade Papa, welcher Vater möchte denn, dass sein Kind stirbt, bitte? Und dann zieht man für ein Vaterland in den Krieg. Was für eine Perversion des Wortes ist das eigentlich, gell? Und wenn ich mir dann überlege, dass die neuen Patrioten, und das ist dann praktisch gleich der nächste Rundumschlag in dem Song, genau diese Strukturen zurückhaben, diese Strukturen neu befeuern. Für ein Vaterland macht man das und das. Da muss ich kotzen. Muss ich ehrlich sagen, irgendwie, ich wünsche mir, dass diese Menschen irgendwo in eine andere Galaxis gehen.
Ja. Dann haben wenigstens wir Glück, dass du dein Gekotze auf die Platte kotzt und dann ein geiler Song dabei rauskommt.
Ja, also es tut mir leid, wenn ich da vielleicht jetzt zu direkt bin, aber...
Nein, du, gerne.
Also da, du merkst, das ist ein Herzensthema von mir und ich kann definitiv auch, ich kann es nicht verstehen, wie dieser Zeitgeist sich zumindest in kleinen Teilen in Richtung totalitärer, autoritärer Regime dreht. Nicht nur in Deutschland, wohlbemerkt.
Es ist eine ganz perverse Entwicklung. Ja. Also so wie zum Thema aus der Geschichte lernen. Ne?
Genau, und deshalb sind natürlich Linien im Sand oder ein Mittelfinger natürlich oder auch andere Songs unserer Vergangenheit wie Augen zu definitiv Songs, die wichtig sind.
Ja. Ein anderes Thema, das euch auch wichtig ist, ist der Umweltschutz.
Ja.
Palmen aus Stahl, eine Nummer für den Umweltschutz. Und ihr habt ja auch tatsächlich das ganze neue Album klimaneutral produziert, ne?
Das ist richtig, ja.
Chapeau. Also ein Herzensthema auch für euch alle, oder?
Ja, das war sehr witzig. Ich bin ja derjenige in der Band, der immer wieder die Konfrontationen vom Zaun bricht auch. Und Palmen aus Stahl war ein schwieriger Song, textlich. Als ich den vorgeschlagen habe, haben wir sehr, sehr kontrovers diskutiert. Wir sind uns natürlich alle einig, dass wir es eigentlich als Gesellschaft oder als Menschheit schon gnadenlos überrissen haben mittlerweile. Wir waren uns auch alle einig, dass diese Klimaleugner uns einfach auch ankotzen. Ich meine, es ist mittlerweile einfach eindeutig belegbar, dass es so etwas wie einen Klimawandel gibt. Es ist eindeutig belegbar, was für Konsequenzen er nach sich zieht. Mhm. Und dementsprechend hilft es ja nichts, die Augen zu schließen und zu sagen, la la la, es ist halt alles gut, es ist es nicht, also müssen wir was tun. Das ist so die eine Seite der Medaille. Die andere ist natürlich dann, sich selbstkritisch zu fragen, was machen wir eigentlich? Und da hatten wir dann doch relativ heftige Diskussionen. Und ein Punkt war sicherlich, dass wir unsere Plastikflaschen abgeschafft haben jetzt mittlerweile in der Band. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach, wie man glaubt, wenn man auf Tour ist. Und deshalb auch übrigens die Flasche dann in der Box, so kam dann die Idee. Und ein zweiter Punkt war natürlich, dass wir uns wirklich zusammengerauft haben und gesagt haben, lass uns die Band mal einfach unter Klimaaspekten betrachten. Und wir haben dann von der Universal auch eine ganz tolle Unterstützung gekriegt. Die Klimaschutzbeauftragte der Universal hat mit uns zusammengearbeitet und hat uns da auch ganz toll beraten. Und da ist dann natürlich relativ schnell rausgekommen, sowas wie klimaneutrale Shows wird es zumindest für uns jetzt in absehbarer Zeit nicht geben können.
Ja.
Das geht nicht. Also wenn man Shows wie bei uns machen möchte, dann hat es einfach einen negativen Effekt aufs Klima. Das ist im Moment so. Und das ist irgendwann dann sicherlich ein gesellschaftlicher Konsens, den man da ausverhandeln muss. Wo sind wir eigentlich bereit, negative Effekte für unser Weltklima in Kauf zu nehmen und wo nicht? Oder anders formuliert, wie viel Geld sind wir bereit, in die Hand zu nehmen, alles zu kompensieren? Also wie gesagt, ich glaube, das kann eine Band für sich allein ganz schwer nur entscheiden. Was wir aber tun konnten, und das war dann sozusagen einfach so ein erster Schritt, um zu zeigen, na, man kann vielleicht noch das große Problem nicht in Gänze lösen, aber man kann im Kleinen anfangen. Und dann haben wir praktisch gerechnet, was bedeutet es denn, wenn wir die Platte einfach mal klimaneutral machen? Und dann war klar, okay, das ist ambitioniert, aber das können wir schaffen. Und dann haben wir das gemacht und einfach so, ja, ich finde es, wenn man schon so einen Song auf eine Platte macht, dann sollte man auch bereit sein, selber Schritte zu unternehmen. So, und ja, genau das haben wir gemacht.
Ja, das macht es natürlich, also Palmen aus Stahl natürlich authentisch ohne Ende, wenn ihr dann auch noch selber, finde ich, habe mich wirklich sehr gefreut, als ich das gesehen habe auf eurer Facebook-Seite. Das ist schön. Musikalisch möchte ich noch über eine Nummer sprechen, die mich vom Text auch begeistert, aber hauptsächlich der Song Löwenherz.
Okay.
Mhm. Hat mich also, war das für euch klar, dass das eine von den Vorab-Singles sein musste? Weil ich finde vor allem jetzt die Dudelsack-Melodie, die geht einfach ins Ohr. Also finde ich fast die stärkste Dudelsack-Melodie auf dem ganzen Album.
Gut, ja. Ja. Nee, war es nett. Wir haben tatsächlich dieses Mal auch übrigens wegen Corona, ein bisschen andere Single-Strategie gefahren als sonst. Sonst ist es meistens deutlich im Vorfeld schon klar, welche Songs Singles werden, welche Songs Videos bekommen. Man plant da mehr. Und jetzt war es einfach durch Corona, war ja immer alles im freien Fall. Du wusstest gar nicht, wann kannst du überhaupt ein Video drehen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen Pool. Also es war schon so ein Kandidatenpool und entscheiden im Prinzip von Mal zu Mal situativ. Mhm. Und das war neu, das war sehr stressig, weil natürlich sich Dinge dauernd ändern und man dauernd mit neuen Dingen konfrontiert wird und dann die Deadlines brutal werden und. Also der Sommer war sehr arbeitsreich, aber es war auch spannend, weil man so auf Sicht gefahren ist. Du hattest immer so ein Gefühl, okay, was könnte denn jetzt passen? Ja, und Löwenherz war dann, der bot sich an, weil wir eine schöne Videoidee dazu hatten, die Melos sehr gut war. Und wir einfach, das war eine reine Bauchentscheidung. Wir haben wirklich aus dem Bauchgefühl uns für den Song entschieden. Übrigens, ein weiterer Kandidat war auch Linien im Sand.
Hätte, glaube ich, auch gut geklappt, ja. Hast du denn, jetzt habe ich dir meine verraten, hast du eine Lieblingsnummer auf der neuen Scheibe?
Okay, das ist immer schwierig. Ich mag tatsächlich Für immer jung auch sehr, sehr gern. Das ist, finde ich, völlig zu Recht Single geworden und auch Radio-Single geworden. Ist natürlich jetzt in meiner Situation einfach autobiografisch so ein bisschen und freut mich dann immer, wenn dann auch noch so ein wunderschöner Song da draus wird. Mhm. Ich glaube, ich mag im Moment gerade, seitdem du weg bist, geht's mir geil. Da muss ich aber ehrlich sagen, mag ich die Textidee sehr gern und dass er gerade so chillig daherkommt, der Song. Ich finde Palmer Stahl auch einen mega guten Song. Ja, ich glaube, da bin ich im Moment gerade schon ganz gut dabei.
Du wirst sehr happy mit dem neuen Album, oder?
Ja, absolut.
Du wirkst sehr happy.
Ja, ich bin sehr happy. Also es war ein schmerzhaftes Album, muss ich auch sagen. Mhm. Es gibt Alben, die schreiben sich allein, wo man so das Gefühl hat, ja, man trifft sich, schreibt und schreibt und schreibt und es nimmt kein Ende und schreibt noch mehr. Dann wählt man wieder ein bisschen aus, dann schreibt man wieder ein bisschen. Und diesmal war es schon, wir haben an jedem Song viel gearbeitet, viel unterschiedliche Meinungen zu den Songs gehabt. Wir haben 3, 4, 5, 6 Revisionsrunden für die Songs gehabt. Das ist schon viel, weil natürlich das immer nervenaufreibend ist, wieder praktisch die Löschentaste zu drücken und sagen, okay, Freunde, ist denn die Melo wirklich das, was wir brauchen? Oder auch Text. Ganz ehrlich, eigentlich finden wir einen ganz anderen Gesangsstyle gut, aber dazu brauchen wir jetzt dann halt doppelt so viel Silben oder, ja. Und das haben wir dieses Mal exzessiver betrieben als jemals zuvor. Und dann gab es so irgendwann bei mir persönlich jedenfalls der Moment, wo ich gedacht habe, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören, ich habe keine Lust. Und wenn jetzt nochmal einer kommt und wir die 30. Runde drehen, dann drehe ich durch. Und dann mit Abstand, also so beim Üben fürs Studio, beim Einspielen, da hat es dann bei mir so einen Klick gemacht, wo ich dann merkte, oh, wir machen gerade eine richtig, richtig geile Platte.
Ja.
Und jetzt,
ja.
Denn jetzt mit Abstand, also je größer der Abstand sozusagen dazu wurde, desto mehr sage ich, jo, ich glaube, die Arbeit hat sich gelohnt.
Ja, kommen wir doch zu dem Thema. Da hast du mir das Stichwort schon gegeben, ob sich die Arbeit denn dann auch ausgezahlt hat. Und zwar habt ihr mit euren letzten 3 Alben schon jeweils die 1 geknackt in Deutschland. Ja. Glaubt ihr denn noch, dass es wieder was wird? Also ich würde sagen, wenn man die Scheibe so anhört, sollte es eigentlich klappen.
Ja, die 1 hat ja nicht immer nur was mit der Qualität des Albums zu tun. Das hat natürlich immer ein bisschen was damit zu tun, wer released in der gleichen Woche auch noch. Und letztendlich auch jetzt in Zeiten von Corona, wie viel Menschen gehen raus, kaufen die Platte im Geschäft, und möchten auch das physische Produkt zu Hause haben. Auch da kann ich nur sagen, tut das, unterstützt uns, gerade in einem Jahr, wo eine Band wie wir von 60, 70 Auftritten im Jahr auf null herunterfährt, ist wirklich alles hilfreich, was uns unterstützt. Ja, ich hoffe es natürlich, dass es reicht, aber wie gesagt, es ist ein Glücksspiel. Also Charts sind mittlerweile einfach ein Stück weit auch ein Glücksspiel einfach.
Wie wichtig ist dir oder euch das denn, möglichst hoch zu landen?
Ich würde lügen, wenn ich sage, es ist mir völlig egal, ja. Aber ich sage, es ist mir deutlich weniger relevant, oder es hat deutlich weniger Relevanz für mich als das letzte Mal. Also das letzte Mal hatte ich den Ehrgeiz, den Hattrick voll zu machen. Und da setzt man sich dann selber unter Druck. Und jetzt ist es dann einfach so, nach 3 Nummer-1-Alben, wenn das jetzt halt mal keine 1 wird, oh, da geht die Welt nicht unter, gell? Also das ist halt so. Aber natürlich hoffe ich es, klar. Aber.
Klar, ja. Ja, der nächste Schritt wäre ja jetzt eigentlich der Dreier auf deutschsprachiger Ebene, oder? Weil also in die Top 10 habt ihr das ja in Österreich und der Schweiz schon geschafft. Das wäre doch jetzt eigentlich so der nächste Meilenstein, da nochmal auf die 1.
Absolut. Das wird mir natürlich gerade, also ich lebe ja seit vielen Jahren in der Schweiz, da würde ich mich natürlich sehr wohl freuen, wenn jetzt auch in meinem neuen Heimatland sozusagen die Musik auch Anklang findet. Allerdings ist die Schweiz da ein bisschen, also diese Mittelalterszene, aus der wir ja kommen und aus der wir erwachsen sind, die ist ja schon ein sehr spezifisch deutsches Phänomen. Das ist so in der Ausprägung in der Schweiz oder in Österreich nicht so gegeben.
Ja. Aber gute Rockmusik ist gute Rockmusik und es ist jetzt nicht so, dass ihr nur Mittelalter macht, weißt du, oder dass es dann die Riesenarrangements sind mit 10 Dudelsäcken und hier noch eine Schalmei und sowas, ist ja. Genau, und ich weiß nicht, lass mich mal kurz, ich glaube, 8 war das letzte Album, also wer weiß.
Ne? Wer weiß, ich glaube, irgendwo da. Ich habe gar nicht im Kopf gerade. Wenn waren es beide, das weiß ich, Schweiz und Österreich.
Ja.
Genau, habe ich es auch nicht mehr im Kopf.
Also Release ist gerade, was ich aus der Rockwelt, müsst ihr nur gegen Blue Oyster Cult antreten. Also,
ja, ich habe jetzt heute Morgen erfahren, dass es noch die Kastelruder Spatzen gibt, die noch kommen. Und da, liebe Rock-People draußen am Äther, wir wollen doch nicht bitte, dass die Kastelruder Spatzen irgendwie Rockmusik dominieren.
Nee. Gell, also. Wenn ich nächste Woche auf die Charts schaue und da ist Kassel oder Spatzen auf 1 und Saltatio Mordes auf 2, dann gibt es erstmal ein Geschrei ins Mikrofon.
Jawohl.
Das wollen wir nicht.
Ja, das wollen wir nicht.
Gehen wir mal vom Mikro wieder ein bisschen weiter zurück. Du als Gründungsmitglied der Band, jetzt nach 20 Jahren Saltatio Mordes, auf was bist du denn insgesamt am stolzesten?
Dass wir nie aufgegeben haben. Und es gab tatsächlich mehrere Momente in der Bandgeschichte, wo das Scheitern deutlich näher lag als der Erfolg. In allen Hinsichten, künstlerisch, finanziell, menschlich. Und da letztendlich immer den Glauben zu haben, dass wir weiterkommen und die Energie aufgebracht zu haben, zu sagen, nein, wir werfen nicht einfach hin, sondern machen weiter. Das freut mich sehr. Stolz finde ich immer ein bisschen schwieriges Wort, aber ich freue mich auch sehr, dass wir eine vielfach totgesagte Band waren. Wir haben von Kollegen, von Plattenfirmen, von Agenturen, von letztendlich jedem Mitspieler im Musikbusiness irgendwann mal relativ unfaire Tritte abbekommen, auch im Laufe der letzten, vor allem im Laufe der ersten 10 Jahre. Und letztendlich dann einfach nicht nur überlebt zu haben, sondern auch dann noch erfolgreich überlebt zu haben, das ist mir persönlich Genugtuung, wo ich sage, okay, alle, die ihr sabotiert habt, müsst jetzt damit leben, dass es uns noch gibt und dass wir auch noch erfolgreich sind. Das erfüllt mich jedenfalls auch mit ein bisschen persönlicher Genugtuung. Und letztendlich, ich glaube, am glücklichsten bin ich darüber, dass wir auch nach 20 Jahren genau die Musik machen, die wir machen wollen. Und kein Fanclub, keine Fanvereinigung, kein Radiosender, keine Plattenfirma und kein Management dort auch nur die Chance hat, irgendwo mitzureden oder uns reinzureden oder für uns zu entscheiden, sondern letztendlich entscheiden exakt wie wir klingen wollen, was wir tun wollen und was auch nicht. Und da kommen dann Songs raus, die ich mir auch nach Jahren noch anhören kann und sagen kann, wow, gut gemacht. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn du eine 5 oder 10 Jahre alte Platte in die Hand nimmst und über einen Song stolperst von dir selber und du denkst, ja gut, einfach gut gemacht, freut mich. Ja. Das sind um Gottes Willen nicht alle, also ich habe natürlich auch gerade je länger ich dann in der Ahnengalerie zurückgehe, wo ich dann denke, ui, würde ich heute auch nicht mehr machen, aber naja, das gehört halt dazu.
Ich möchte noch ganz kurz, weil wir euch ja auch präsentieren, nächstes Jahr hoffentlich, ihr habt ja eure Tour verschoben, gleich auf März nächsten Jahres.
Nein, auf Oktober nächsten Jahres.
Quatsch, auf Herbst. Ja. Auf Herbst wollte ich sagen, nicht März, Herbst. Wie ist denn bei euch das Feeling gerade in der Band? Also ich weiß, man kann es natürlich null einschätzen, aber wie ist bei euch die Hoffnung, dass ihr das wahrnehmen könnt?
Also für den Herbst 2021 bin ich verhalten optimistisch, dass das klappt. Frühjahr, Sommer sehe ich kritisch tatsächlich. Und da bin ich gar nicht alleine, wenn ich mit anderen Bands oder Veranstaltern, unseren Agenturen zusammensitze, was ich regelmäßig tue, sind die Neuigkeiten, die ich höre, apokalyptisch. Ich glaube, ich kann es nicht anders sagen. Ich bin mir nicht sicher, wie und ob die Veranstaltungsbranche das überlebt. Was man als Fan oder Hörer natürlich einfach so überhaupt nicht im Check hat. Also wir haben jetzt aktuell ein Drittel unserer Live-Crew für immer verloren. Die werden nicht zurückkommen. Das sind die Leute, die uns abmischen. Das sind die Leute, die unseren Monitor-Sound machen, die unser Licht machen, die unsere Pyrotechnik gestalten und so weiter und so fort. Das sind hochqualifizierte Spezialisten, die teilweise 10, 15 Jahre für uns arbeiten. Unsere Produktionen sind keine einfachen Produktionen. Wir sind 8 Musiker. Wir haben einen Schrank voll Backline. Wir haben Pyrotechnik. Wir haben getimte Lichtshows und. Das ist alles etwas, wo du nicht sofort irgendjemanden reinsetzt und es reibungslos funktioniert kann. Die Logistik. Wir sind, um die Tourpläne zu fahren, wie wir sie fahren, darauf angewiesen, in einem Nightliner zu reisen. Diese Busunternehmen sind hochspezialisierte Busunternehmen, die einfach schlicht keine Kundschaft mehr haben. Ich habe keine Ahnung, wie viele davon diese Krise überleben werden. Das Gleiche gilt natürlich für technische Supplier, für Speditionen und so weiter und so weiter. Also von unserem eigenen Tourtross, wie es so schön heißt, ich weiß noch nicht, wie wir den wieder hochgefahren bekommen. Und vor allem, wenn es losgeht und alle Bands gleichzeitig hochfahren. Wie gesagt, ich weiß es schlicht nicht. Und dazu kommt natürlich dann auch ein Überforderungsmoment, den ich auch ganz schwer einschätzen kann. Wenn alle Bands plötzlich gleichzeitig losfahren und auf die Straße wollen, weil alle jetzt halt auch schon 1-2 Jahre keine Musik mehr gemacht haben. Was macht es mit den Fans? Was macht es mit den Kunden? Auf welche Konzerte gehen die dann? Gehen die überhaupt noch auf Konzerte oder sind mittlerweile einige Golfer geworden? Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube letztendlich, dass wir nicht wieder einfach die Zeit zurückdrehen und da weitermachen, wo wir 2019 aufgehört haben. So oder so, es wird alles anders, es wird alles neu. Und wie dann die Karten neu gegeben werden und was für ein Blatt wir dann aufnehmen, keine Ahnung, weiß ich im Moment nicht.
Ja, wirklich ein Drittel, oder? Hart, echt hart.
Ja, und das sind wir durchaus kein Einzelfall.
Nee, aber ich immer wieder, wenn ich es höre, in jedem einzelnen Interview, es bläst einfach immer wieder weg. Also es ist einfach... Mich macht es einfach wütend, wenn ich dann sehe, dass VW oder sonst irgendwie nochmal Kohle reingesteckt kriegen und ich denke mir, ihr wisst gar nicht, was ihr gerade alles verliert. Also, auf der gesellschaftlichen Ebene.
Also wir kommen ja aus dem Mittelalter oder aus dieser Mittelalterszene und die Beschäftigung mit Mittelalter war mein Ursprung, mich mit Musik wieder zu beschäftigen. Und letztendlich, Spielleute waren auch im Mittelalter entbehrlich. Das ist einfach so. Die haben damals keinen Schutz vor der Obrigkeit genossen und sie genießen es heute auch nicht. Es tut mir weh, das zu sagen, aber das ist das Los des Künstlers. Ja. Und so sehr ich mir wünsche, dass eine zivilisierte Gesellschaft da besser zusammenhält, so wenig verwundert es mich, dass es anders ist.
Ja. Na, dann ziehen wir den Launenkarren kurz wieder aus dem Dreck.
Jawohl!
Ich habe vor ein paar Monaten mit zwei Zunftsgenossen von dir mich unterhalten, und zwar dem Micha und dem Specki.
Ach.
Von In Extremo.
Ja.
Und was mich interessiert hat, ich habe ihn gefragt, ob es denn zwischen den großen deutschen Mittelalter-Rockbands Konkurrenz gibt.
Aha.
Und ihre Antwort war, früher ja, heute weniger, weil es ja auch Schwachsinn. Musik ist nicht wie Sport, wo es nur einen Sieger gibt und man unbedingt die Nummer 1 sein muss.
Aha.
Was sagst du dazu?
Also zunächst freut es mich mal, dass die Kollegen mittlerweile so sehen. Freut mich sehr, weil das kann ich tatsächlich genauso unterschreiben. Ich glaube, zunächst mal unterm Strich sind wir, gerade wenn wir aus der Szene kommen, alle irgendwo Spielleute. Und gerade die Kollegen von In Extremo haben natürlich auch einen sehr, sehr beachtlichen Weg von der Straße auf die Bühnen gemacht. Und ich finde es immer sehr, sehr schade, wenn man letztendlich die gleiche Schule hatte, nämlich die Straße, dass man dann nicht kollegial miteinander umgeht, weil bringt ja nichts. Und zum anderen, ich finde die Sportmetapher sehr gut. Es geht hier nicht ums Gewinnen, sondern es geht darum, reichhaltige und vielfältige Musik zu erschaffen. Ich glaube nicht, dass der Erfolg von In Extremo uns was wegnimmt. Und ich glaube nicht, dass eine erfolgreiche Platte von uns In Extremo irgendwas wegnimmt. Ich glaube im Gegenteil, dass wir viele Menschen glücklich machen, wenn alle Bands zusammen gute Platten schreiben und Vielfalt produzieren. Und da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Thema Gesellschaft. ich freue mich über Vielfalt. Ich freue mich über ein buntes Angebot von verschiedenen Dingen. Ich freue mich über Auswahlmöglichkeiten. Und all das, all dieser Pluralismus sorgt ja letztendlich dafür, dass wir auch immer wieder die Wahl haben, die Freiheit zu wählen. Da sind wir dann wieder bei für immer frei. Und ja. Ich wünsche mir letztendlich, dass das Konkurrenzdenken, Neid und all diese negativen Emotionen keinen Platz haben in der Musik. Ja, und ich für mich habe seit vielen, vielen Jahren klar, ich kümmere mich um meine Band, ich kümmere mich um meine Songs, ich kümmere mich um mein Leben, meine Werte, das, was ich tatsächlich verändern kann. Und damit bin ich wirklich auch voll ausgelastet und beschäftigt. Da muss ich mir letztendlich keine Gedanken darüber machen, was andere tun.
Gut, dann fehlen mir noch Sabri Tusselli und Schandmaul, dann habe ich alle mal gefragt.
Ja, bin gespannt, was die Kollegen sagen. Also auch da, gell, es ist natürlich bei den Bands so, dass es viele persönliche Freundschaften gibt, sind aber dann natürlich keine Freundschaften zwischen Bands, weil was ist denn eine Band? Bands sind letztendlich ist eine Ansammlung von Individuen und bei so vielen Individuen, die dann da auf einem Haufen sind, da gibt es halt welche, die mag man mehr und weniger in beide Richtungen. Es gibt ziemlich enge Freundschaften und lose Verhältnisse. Ich glaube, das ist so, wie es überall ist, wenn zusammengezählt, 20 Leute zusammenkommen, dann ist das so. Ja.
Aber jetzt will ich dir auch nicht vorenthalten, dass Micha ein kleines bisschen gestichelt hatte. Nicht gegen euch, aber er hat gesagt, es gibt inzwischen viele Bands mit Dudelsack, manche können ihn halten, manche können ihn nicht halten. Ja. Er hat dazu nicht mehr gesagt. Ja. Ich fand es nur lustig. Kommt dir wen in den Sinn, wen er gemeint haben könnte, ohne Namen zu nennen?
Also erstmal würde ich mich grundsätzlich niemals an dieser Spekulation beteiligen. Musst du ihn einfach selber fragen, wen er da meint. Es ist natürlich so, dass die Qualität der Instrumentalisten unterschiedlich ist. Ich glaube, das ist in jedem Genre so. Also es gibt halt den Gitarrengott und es gibt einen soliden Gitarrenspieler. Ich glaube, für mich sind da andere Dinge entscheidend. Ich finde es viel wichtiger, dass eine Band erstens mit Herzblut und Hingabe ihre Musik macht. Ich finde es viel, viel wichtiger, dass die Songs gut sind, dass die solide sind, dass sich eine Band Gedanken macht und dass sie ganz grundsätzlich eine Haltung vertritt. Das ist mir tatsächlich wichtiger als der letzte Virtuose am Dudelsack oder an der Gitarre. Also, aber das wären meine 5 Cent dazu.
Ich werde es ihm weitergeben, wenn er mal wieder rumkommt.
Ich weiß.
Alles gut. Ich glaube, bevor wir jetzt dann gegen Ende schippern, ich habe alles gefragt, was ich hätte fragen wollen. Hast du noch irgendein Thema, was ich vergessen habe anzusprechen?
Nee, außer zu sagen, danke für das schöne Interview. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich komme sehr gern wieder, war ein wunderschönes Gespräch.
Ich danke dir recht herzlich.
Rockantenne, Heimatklänge.
Und das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge der Rockantenne Heimatklänge. Wenn es euch gefallen hat, wir würden uns sehr über eure Meinung und eine Bewertung freuen. Wenn ihr immer extra nah dran sein wollt an den Bands aus der Nachbarschaft, abonniert einfach unseren Rockantenne Heimatklänge Podcast. Das komplette Rockantenne Podcast Universum findet ihr übrigens auch ganz einfach auf rockantenne.de/podcasts. Wir sagen an dieser Stelle Danke und bis zum nächsten Mal. Keep on rockin'.